Jede Nacht will ich dich fragen, was du geträumt hast, wenn ich im Dunkeln aufwache.
Tatsächlich ist es eine traumlose Nacht.
Ich weiß, dass deine Albträume vor mir da waren.
Die Mäuse kratzen von außen an meine Zimmertür.
Dass mein Körper neben dir sie in den Wänden gehalten hat.
Die Tauben fliegen schlafwachend und in unregelmäßigen Abständen gegen mein Fenster.
Wer von uns erscheint dir also im Dunkeln?
Ich schnaue, meine Tagessprache ist klar und schlecht. Überall schläfe ich das Ding für die Nacht. Verschlafen die Schwäche, unterdrücken die
Eigenschaften. Mein Name ist Tanas Wilsapper.
Und mein Name ist Josefine Bergholz. Ihr hört Stoff aus Luft.
Stoff aus Luft ist ein Magazin für gesprochene Literatur. Was sind Texte abseits der Schriftlichkeit? Wie sind sie gebaut? Wie hält man sie fest und was spricht?
Folge 14. Wach. Mit Lilian Robel, Norvin Tarajil, Nat Yuen, Kyo Hong, Ricarda Messner, Jacinta Nandi und Nalan.
Lilian Robel.
Lux Bell. Wo nicht? Flimra luk wach, i wach i loch dur gluvra ufröd.
Schlug schlaf, schlaf, schlaf schlug, schlaf schlug. Ruf nach,
schlug nacht,
ruf lud, ruf funkra.
Schraftstund, aschmürt tag. Lothra Grimm, Grimm dann, Bettelgrimm. Luk, verhalt. Grischalün. Wo nicht?
Schlafschluck.
Wo Glimm ihm trägt. Wo nicht?
Schlafschluck.
Wo nicht?
Ochnerkoch.
Wo nicht? Widerstein.
In dieser Folge sprechen wir mit Norvin Tarajil. Norvins musikalische und lyrische Arbeit durften wir bereits in den Folgen Wüstes Land und I Put a Spell on You präsentieren. Norvin arbeitet alleine und in Kollaboration an den Schnittstellen von Lyrik, Performance und Musik. Als Alfred III hat Norvin gemeinsam mit dem Soundkünstler Ivan Eyes ein Album veröffentlicht und Norvins Arbeiten waren unter anderem in der Kaserne Basel, im Migros-Museum für Gegenwartskunst in Zürich und in den Coach-Studios in Neu-Delhi zu sehen. Im Juni 2025 wurde Norvins Performance Growing Pains im Ballhaus Ost in Berlin erst aufgeführt. Heute sprechen wir mit Norvin über das Wachen und Schlafen, über die Beherrschtheit des eigenen Körpers und die Spuren der Träume im Text.
Was macht es mit der Wirklichkeit, nicht zu schlafen? Ich glaube, es ist ein bisschen wie eine Droge, nicht zu schlafen, finde ich. Es ist halt wie so eine, es verändert das Verhältnis von mir zu dem, was mich umgibt, weil ich noch mehr davon getrennt bin oder noch mehr nicht sicher bin, ob ich darauf Einfluss nehmen kann oder nicht, oder ob ich damit in Verbindung stehe oder nicht, oder ob ich da bin oder nicht, oder ob ich gehört werde oder nicht, oder ob ich etwas gehört habe oder ob ich es mir eingebildet habe. Es gibt auch so ein bisschen diese Unsicherheit einfach, kommt herein, einfach über die eigene Existenz, ob sie denn echt ist oder nicht. So fühlt es sich für mich oft an. Aber es ist, auch wenn ich schlafe, habe ich das manchmal. Aber jetzt, wo ich drüber rede, habe ich das Gefühl, ich habe das vielleicht, weil ich so früh manchmal nicht geschlafen habe und dann das einfach so ein Zustand ist, der sich ein bisschen normalisiert hat auch dadurch.
Josi und ich haben uns vorhin eben auch über deine Arbeit unterhalten, auch so zuletzt das Stück, was du gemacht hast, Ballhaus Ost, Growing Pains. Mhm. Und wo eben diese Idee von dieses Domestizieren, dieses Kontrollieren des Körpers, dieses ja irgendwie auch so eine große Rolle spielt und der Schlaf da auch auftaucht als etwas, was erst als Belohnung kommen darf. Also was sozusagen...
Ja, voll, ja. Es ist oft so, ist halt eine Körperfunktion und alle Körperfunktionen sind irgendwie so etwas, also alles, was involuntarily passiert, also ohne, dass man es kontrolliert. Irgendwann, wenn du nicht pinkelst, pinkelst du dir in die Hose. Wenn du nicht schläfst, irgendwann schläfst du einfach ein. Das sind so die Dinge, die über einen herfallen sozusagen. Und das heißt, es sind Dinge, über die man keine Kontrolle hat. Das heißt, das sind die Orte, an denen man sich selbst quälen kann. Also im Endeffekt. Mhm. Und so ein intensives Gefühl oder so, so etwas Intensives sozusagen herstellen kann, eine Reibung generieren kann. Ich glaube, das habe ich irgendwie unbewusst als Struktur ein bisschen so gelernt irgendwann, bevor ich erwachsen war, glaube ich. Also glaube ich sehr früh irgendwie angefangen zu machen. Und so diese Orte zu suchen, wo diese Reibung einfach passiert und sie zu pushen und zu pushen und zu pushen. Ich bin aber besser darin, das jetzt ein bisschen loszulassen als Lebensprinzip oder so. Mhm. Genau. Es hat ein bisschen etwas so, es erinnert mich immer an Sucht.
Yeah.
Und dann erkenne ich so ganz viel auch so so Beispiele aus anderen Bereichen in meinem, und ich merke so, ah, okay, das ist so ein Prinzip eigentlich bei mir irgendwie, was sich gut einfügt in meine Biografie und so weiter. Und ich merke, okay, I'm just addicted to that. Okay, irgendwie, ja. Ich habe nie das Gefühl, dass ich die Regeln mache und dann gibt es halt diesen Körper. Und es ist kein Vergehen, diesem Körper Regeln aufzuzwingen oder ihm etwas anzutun. Es ist kein Vergehen, es ist mein Körper. Und das gibt mir ja auch so ein Gefühl von, es ist ein Spielfeld. Also es ist ein Spielfeld, wo ich etwas machen kann und mehr und mehr auch das Gefühl bekomme, ich darf das.
Meine Tagessprache ist klar und träge. Über ein schläfriges Thema verliere ich verschlafene Wörter. Zerdrücke die Eier von zappelnden Fischen mit großer Sorgfalt. Mit dem Leben kommen die Wörter davon. Verstümmelte Wörter.
Na, tu yen.
Tiếng ngày của tôi sáng sủa và đờ đẫn. Tôi lẩm bẩm những từ buồn ngủ về một chủ đề buồn ngủ. Cần mẫn bóp vụn trứng loài cá muốn dẫy. Những từ sống sót tàn phế, sẹo mưng lại, sẹo hóa kiếp sẹo, sẹo thêm một kiếp sẹo ác, sẹo kêu thế nào. Tiếng đêm của tôi tối đen và hung bạo, sao thôi rong ruổi, thôi ú à. Tất thảy rừng, nhưng ta đã thấy gương nhau và tất thảy người động tôi, gió động biển, muối sót. Lưỡi sóng mặn chát trên phiến đá trầm tích nằm yên trong câu chuyện không cần một kết thúc. Không ai quay về tiếp cuộc chuyện giờ. Tôi đóng gói ngày tháng bỏ hoang để bảo toàn ký ức từ lúc ấy, thời điểm mưa đến và đứa trẻ gọi. Người đang phàn nàn, tôi giữ mọi cuốn sách người yêu thích và tôi đòi mãi cây bút mà người khăng khăng đã trả. Dấu sách tái mặt từng trang. Tiếng đêm, tiếng ngày. Tiếng kêu thế nào? Tiếng đêm, tiếng ngày, tiếng kêu thế nào? Đừng giấu cơn điên, đừng giấu cơn điên. Sông đầy lời nguyền ác, điều muốn nói, điều có thể nói. Mọi thứ đã từng và muôn thuở đã từng. nước sông đổ vào mắt người nỗi oán. Sông bùn trùn đầy, lời nguyền ác tắc lưỡi từ cây bụi, chỉ còn bóng những người lạ thân thuộc và kẻ yêu xa lạ xoáy bão. Tôi mất người, bão rung, thằn lằn đớp bóng. Ai chưa từng đưa đám chính mình? Người chết luôn ở đó, người chết đã chết đi chết lại, thờ thẫn nền nhà chỉ còn móng trống ô mộ lớn. Tôi mất người, bão xéo, thằn lằn không động. Tôi đã ngầm thuận người, chuyện không tiết lộ, cả chương chi cũng chỉ còn thấy bóng mình đáy nước. Sông bồn trồn đầy, loài mèo hoang gào đêm bỏ đi, và trở lại thản nhiên cơn bão chút xuống ban mai. Thằn lằn ngậm bóng, tôi mất người, bão rút, mọi thứ đã từng và muôn thuở đã từng. Người chết níu nhau xám xịt lơ thơ, tay ai châm lửa, mèo cháy, cây dốc ngược nền thẳm, tôi mất người. Mưa xa rồi âm ngàn ngạt, tôi mất người. Thằn lằn mốc mặt, gai sẹo trồi lên những mắt cây chết, tôi mất người. Đêm sông rút, lời nguyền ác mắc cạn, một ai trong ai và không ai lẻ. Ai đang trở thành, ai đang mắc cạn, bóng ai đè bóng ai. Ai vuốt cơn giận, ai cần tình yêu để sống cơn giận, ai cần cơn giận để sống tình yêu. Đêm sông rút, mai sông lại đầy lên hơi thở tươi của mưa xa, rồi âm ngàn ngạt mỗi kỳ trăng. Thằn lằn đớp bóng tôi từng miếng, thằn lằn dịch đuôi, tôi nhích, tôi mất người. Tôi dần không bóng, tôi còn gì cứu vãn nữa. Tôi mất người, tôi không bóng. Một người chết là thế nào, tôi hỏi. Sông dày, bụi cứ dồn lên mù mịt khi mặt trời đang lặn. Tôi gọi tên người, người chết hồi nào, một người chết là thế nào, một người chết là thế nào. Tôi gọi tên người, người chết hồi nào, một người chết là thế nào, một người chết là thế nào.
Hiểu Hoàng.
Meine Tagessprache ist klar und träge. Über ein schläfriges Thema verliere ich verschlafene Wörter. Zerdrücke die Eier von zappelnden Fischen mit großer Sorgfalt. Mit dem Leben kommen die Wörter davon, verstümmelte Wörter. Wieder eitern die Narben. Narben, die wiedergeboren werden als Narben. Narben, die ein weiteres bösartiges Narbenleben leben. Wie schreit eine Narbe? Meine Nachtsprache ist schwarz und grausam. Sterne wandern nicht mehr. Sie haben schon zu viel vom Verstecken spielen. Alles steht still. Aber wir haben unsere Spiegel gesehen. Und alles an dir berührt mich. Wie der Wind das Meer berührt. Brennendes Salz. Die salzig herben Wellenzungen liegen ruhig als Sedimente auf Steinplatten. In den Geschichten, die kein Ende brauchen. Niemand kommt zurück, um das unbeendete Gespräch fortzuführen. Tage und Monate, die brach liegen, packe ich ein. Erinnerungen an diesen Moment bewahre ich auf. Der Regen beginnt, das Rufen des Kindes. Du beschwerst dich, ich hätte noch all deine Bücher, die du liebst, und ich würde immer noch nach dem Stift fragen, den du mir schon längst zurückgegeben hättest. Die Spur der Bücher verblasst, von Seite zu Seite. Tagessprache, Nachtsprache, wie klingen ihre Schreie? Verbirg nicht den Wahnsinn. Verbirg nicht den Wahnsinn. Ein voller Fluss, ein böser Fluch. Dinge, die gesagt werden wollen. Dinge, die gesagt werden können. Alles, was war und für immer war. Das Flusswasser füllt deine Augen mit Groll. Der Fluss ist voll, von Unruhe bis zum Uferrand. Der böse Fluch kommt aus dem Gebüsch, wie er die Zunge lähmt. Übrig bleiben wirbelnde Schatten von vertrauten Fremden und entfernten Geliebten. Ich verliere dich, als der Sturm sich zusammenzieht, die Eidechse nach Schatten schnappt. Wer hat noch nie sich zu Grabe getragen? Früh, den Geschmack des Todes zu kosten, ist weder neu noch nötig. Immer da sind die Toten sind gestorben und immer wieder gestorben. Taumelnd, der Fußboden nur noch, eine leere Fläche für ein großes Grab. Der Sturm braust auf, die Eidechse erstarrt. Ich habe still dir zugestimmt, nichts preiszugeben. Selbst Jiangqi sah nur seinen Schatten am Grund des Wassers. Der Fluss ist voll, von Unruhe bis zum Uferrand. Wilde Katzen heulen in der Nacht, laufen weg und kommen gleichgültig wieder. Am Morgen entlädt sich der Sturm, behält die Eidechse den Schatten im Mund, verliere ich dich. Der Sturm zieht ab, alles was war und für immer war. Aschgrau und schwach halten sich die Toten aneinander fest, wessen Hand entfacht das Feuer. Katzen brennen. Ein umgedrehter Baum hängt über den Abgrund. Ich verliere dich. Von der Ferne hallt ein Regen, erdrückende Tropfen. Ich verliere dich. Die Eidechse modert im Gesicht. Stachelige Narben wachsen auf den Augen toter Bäume. Ich verliere dich. Nachts zieht der Fluss sich zurück, trocknet der böse Fluch aus. Wer ist in wem und niemand ist allein? Wer verwirklicht sich? Wer läuft auf Grund? Wessen Schatten erdrückt einen anderen Schatten? Wer streichelt die Wut? Wer braucht die Liebe, um die Wut zu leben? Wer braucht die Wut, um die Liebe zu leben? Nachts zieht der Fluss sich zurück und morgen wird der Fluss wieder voll von frischen Atem eines fernen Regens mit erdrückenden Tropfen, wie jedes Mal von Neumond bis Neumond. Die Eidechse schnappt nach meinem Schatten Stück für Stück. Sie bewegt ihren Schwanz. Ich rühre mich. Ich verliere dich. Ich bin fast schon ohne Schatten. Was von mir ist noch zu retten? Ich verliere dich. Ich bin schattenlos. Wie ist es, ein Toter zu sein, frage ich. Der Fluss läuft über. Staub türmt sich auf wie Nebel, als die Sonne versinkt. Ich rufe deinen Namen. Wann bist du gestorben? Wie ist es, ein Toter zu sein? Wie ist es, ein Toter zu sein?
Hörst du? Hörst du? Hörst du mich? Ihr hört Stoff aus Luft.
Aber genau, das hat bei mir einfach so mit, glaube ich, 15 ungefähr angefangen, dass ich Schlafprobleme bekommen habe und dann phasenweise halt lange nicht schlafen konnte oder nur wenig. Und ich glaube so Anfang 20 hatte ich mal eine Phase, wo ich über 2 Wochen nicht geschlafen habe einmal oder so. Also nicht richtig geschlafen habe, wenn dann dösen nachts. Und es ist so funny, was man dann macht oder was das Hirn beginnt zu machen irgendwie. Es ist einfach nur so ein Wahrnehmen von irgendwelchen Geräuschen. Das habe ich sehr oft gemacht. Also einfach da liegen die ganze Nacht und beginnen zum Beispiel jedes Geräusch der Heizung wahrzunehmen, zu zählen und zu differenzieren. Jedes Klicken, dann gibt's Gruppen von Klicken und dieses Klicken gehört zu dieser Gruppe und du baust eigentlich so ein ganzes Zeichnis in deinem Kopf. Das habe ich gemacht, Bilder von Geräuschen, die du die ganze Nacht wahrnimmst. Und am Morgen hast du ein Bild in deinem Kopf von dieser Nacht und jedes Geräusch ist irgendwie ein Punkt oder ein Brushstroke auf diesem Bild. Und dann gehst du los und hast einfach eine Glocke über deinem Kopf den ganzen Tag. So einfach rumlaufen. Aber ja, es kann sein. Ist möglich, ja. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Therapy.
Da gehen wir doch. Gehen wir doch direkt weiter träumen. Nein, nur wenn du magst, aber du hast, glaube ich, in mehreren Texten wird entweder schreibt jemand Träume auf oder jemand wird aufgefordert, Träume aufzuschreiben. Ich habe mich gefragt, ist das was du auch tust? und in Wirklichkeit und was passiert mit denen, wenn die da auf dem Papier sind, nutzt du die, sind die zu rätselhaft, sind die zu intim, sagen die dir was, was findest du da?
Es geht ja um sozusagen wie diese letzte Sphäre, die vielleicht, weil wegen ihrer unterliegenden Natur von We Are Not Conscious nicht so leicht penetriert werden kann von Konsum und Verwertbarkeit. Aber Träume als Ideenmaschine ist natürlich zum Beispiel eine Weise, wie man etwas nutzbar macht eigentlich. Ja. Und der Impuls damals, das zu tun, war dieser, gebe ich ganz ehrlich zu. Es war nicht irgendwie, ich schreibe einfach mal auf, um die Fähigkeit Lucid Dreaming zu lernen oder so, sondern einfach, ich mal gucken, was da so rauskommt. Okay. Aber das Spannende ist, als ich die Träume wirklich, als ich so ein bisschen diese Disziplin hatte, morgens aufstehen, Notizen machen, vielleicht fällt man danach wieder so in den Schlaf, aber das zu tun, es geht nur so 2, 3, vielleicht eine Woche maximal, bis man sich so an ganz viele Details erinnert im Traum. Also wie scharf Träume werden, wenn man das tut, ist echt, also es geht so schnell und es ist echt beeindruckend. Ich glaube, so nach 4 Wochen hatte ich so das Gefühl, ich bin eigentlich im Traum fast so bewusst, dass es jetzt ein Traum ist oder so. Und
also wenn es diese Fragen nach dem Traum gibt und alle jeden Morgen sich tatsächlich erinnern würden und immer mehr erinnern, also was das eigentlich mit der Realität macht, den Traum immer wieder mit reinzubringen und ihn auch ernst zu nehmen auf eine Art. Also aber nicht so ernst zu nehmen, dass man darin die Wahrheit jetzt gesehen hat oder so, sondern irgendwie, ja, ich fand es irgendwie interessant, dass allein die Art des Dokumentierens von Träumen oder die Träume zu erfragen bei anderen Leuten ja auch irgendwie eine andere, ein Bewusstsein aufmacht, was irgendwie vielleicht auch den Lauf der Dinge ändert oder sowas am Ende, oder?
Ja, voll.
Ricarda Messner.
Ich träume, dass ich nicht mehr allein zu sprechen vermag, nur noch im Chor meiner Gruppe. Ich träume, dass ich im Traum vorsichtshalber Russisch spreche, das ich gar nicht kann, damit ich mich selbst nicht verstehe und damit mich niemand versteht, falls ich etwas vom Staat sage, denn das ist doch verboten und muss gemeldet werden. Seit einigen Monaten gehe ich mit Träumen durch die Straßen. Ich setze mich mit Träumen auf Bänke. Ich hole Träume aus meiner Tasche, lege sie auf Tische in Cafés. Genau wie heute zum Beispiel, als ich das Haus verließ und eine Freundin mir schrieb, was ich mache, ob wir uns sehen könnten. Und ich meinte, leider hätte ich keine Zeit, da ich mit Träumen verabredet sei. Meine Freundin sagte, sie würde das nicht verstehen, diese Art von Verabredung, wünschte mir aber einen guten Tag. Ich will keine Missverständnisse, denn es sind nicht meine Träume. Es sind abgeschriebene Nächte, so habe ich es mir die letzten Monate nach dem Aufwachen für den Morgen gleich vorgenommen. Jeden Tag eine weitere Nacht aus dem dritten Reich des Traums. Und jetzt liegen da diese diktierten Träume in meiner Tasche, 15 Seiten. Die Seiten habe ich in Klarsichtfolie gelegt, bisher keine Falten, keine Flecken. Ich weiß nicht, wohin mit diesen Träumen, weiß aber, dass sie mir keine Ruhe lassen, mich treffen wollen. All diese Gesichter der Nacht. Auch diese Worte sind nicht meine. Dafür habe ich mich bei Hiob bedient. Hiob, der da sagte, im Traum des Gesichts in der Nacht. Die Träumenden haben keinen Namen. Ich kenne manchmal nur ihr Alter, ihre Tätigkeit. Und so ist das ein weiterer Traum eines Mädchens, das von Kind auf zu hören gewöhnt war, es habe rabenschwarze Haare.
Sonntags im Tiergarten, blonde Spaziergänge auf allen Wegen. Ich höre jemanden zu seinem Begleiter sagen, Emma kommt mit ihren Mietern nicht aus, sie stehlen wie die... Hier fühle ich mit tiefster Scham, er wird sagen wie die Rabenschwarzen, da sagte er schon.
Charlotte Berath war es gewesen, die den Gesichtern der Nacht zuhörte, ihre Zeugin wurde, weil sie eines Morgens selbst wieder in Schweiß gebadet erwachte, mit zusammengebissenen Zehen, vielleicht einem schmerzenden Kiefer. Charlotte Berath hielt fest:
Wieder einmal war ich, wie in zahllosen Nächten zuvor, rasend geflüchtet, war beschossen, gemartert, skalpiert worden.
Es war März 33 und sie begann zu fragen nach den Nächten in ihrem Umfeld. Charlotte Berath hielt fest:
Ich fragte Schneiderin, Nachbar, Tante, Milchmann, Freund, fast immer ohne Preisgabe des Zwecks, wollte möglichst ungefärbte Antworten.
Mal notierte sie selbst, mal erhielt sie Notizen, nur nicht von denen, die Ja sagten, die immer schon Ja gesagt hatten. Sie wollte die Schwankenden, die Unpolitischen, den 36-jährigen Büroangestellten, der träumte:
Ich setze mich feierlich an meinen Schreibtisch, weil ich mich endlich entschlossen habe, eine Beschwerde wegen der herrschenden Zustände einzureichen. Ich stecke einen leeren Bogen ohne ein Wort darauf in ein Kuvert und bin stolz, mich beschwert zu haben, was mich zugleich tief beschämt. Ein andermal rufe ich beim Polizeipräsidium an, um mich zu beschweren und sage kein Wort.
Charlotte Berath hat festgehalten. Charlotte Berath hat gesammelt, 6 Jahre lang, von 33 bis 39, bis sie selbst ins Exil musste, als Journalistin, Antifaschistin, Jüdin. Charlotte Berath hat Träume nicht als Zukunft verstanden, dem Auge der Nacht nichts hinzugedichtet, es nicht gedeutet. Charlotte Berath hielt Träume als Politik der Wirklichkeit fest, die den Tag samt Verordnung, Bestimmung, Gesetzen, Vorgeschriebenem und Vorgedachten weitererzählen.
Und einmal, und zwar in der Silvesternacht von 33 zu 34 nach dem Bleigießen, träumte eine Frau: Ich werde mich im Blei verstecken. Zunge ist schon Blei, Blei festgeschlossen. Angst wird vergehen, wenn ich ganz aus Blei bin. Werde regungslos liegen, Blei erschossen. Werde, wenn sie kommen, sagen: Bleierne können nicht aufstehen. Ach, sie wollen mich ins Wasser werfen wegen Verbleiung.
Charlotte Berath nannte Träume auch Nachtbücher.
Hörst du? Hörst du? Hörst du mich? Ihr hört Stoff aus Luft.
Es gibt eine Idee in diesem Buch.
Wie heißt das Buch?
Das Buch heißt das ist, 24/7 von Jonathan Crary. Es liegt gerade hier auf dem Tisch, während wir reden. Also ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen, aber eigentlich die Idee ist, es geht um technologische Neuerungen oder Erfindungen sozusagen. Und es geht um das 21. Jahrhundert. Und die grundsätzliche Idee ist da, dass Neuerungen viel schneller getaktet an uns herangeworfen werden eigentlich. Und dass das ein bisschen ein Prinzip ist, was uns konsumfreudiger hält oder macht. Weil wir eigentlich davor hatten wir eher Neuerungen und dann danach Zeit, sich daran anzupassen auf irgendeine Art und Weise. Und jetzt ist es eigentlich gar keine Zeit mehr, sich anzupassen an Neuerungen. Und es ist einfach so permanentes nochmal neu, nochmal was passiert, nochmal was passiert, nochmal was Neues. Und dieser Zustand ist eigentlich so nicht mehr ein Schlafen und Wachsein hin und her, sondern eher ein permanent Wachsein und gar nicht mehr schlafen. Und es ist ja eine Art, heute habe ich das gelesen, Wachsein und Wachhalten ist ja auch Folter. Mhm. Eine Foltermethode zumindest. Nicht immer Folter, aber es gibt ja diese Ebene zumindest, dass es ja auch eine Foltermethode ist und war. Und was ja nachgewiesen ist, ist, dass diese spezifische Foltermethode extrem hilflos macht. Mhm. Und sehr schnell auch. Also man braucht nicht sehr lange. Mhm. Fügig. Also auch fügig macht einfach hilflos und fügig. Und man stimmt einfach zu, ziemlich bald. Und das Ganze ohne klar ersichtliche Gewaltanwendung. Es ist so Soft Violence.
Vermeintlich quasi.
Genau. Ja. Mhm. Und manchmal frage ich mich so, is this happening to me? Also auf so eine auf so eine übergeordnete Art. Natürlich nicht auf eine direkte Art. Ich rede nicht von, dass ich tatsächlich eingesperrt bin, aber mehr so, ja. Mhm.
Ich musste auch gerade daran denken, das ist ja oft in U-Bahn-Unterführungen ja auch, also Teil von so einer krassen, menschenverachtenden Politik gegenüber auch Wohnungslosen ist ja oft, dass sie so klassische Musik spielen in U-Bahn, oder? Ist das nicht
so die ganze Zeit, damit Leute
ja
nicht schlafen können?
Damit Leute nicht schlafen können. Oder dass man, keine Ahnung, bei uns in der Straße haben die jetzt so neue, coole Bänke gemacht und die sind dann so rund. Also,
man
kann nicht drauf liegen, ne? Also, weil die so kreis. Also, aber echt so dieses auch, you're not allowed to sleep.
Ja,
voll. Das ist schon echt fucking krass. Ich musste dann irgendwie, als du gesprochen hast, eben auch an diese ganzen. Wie krass es eigentlich ist, dass zum Beispiel die Palästinenser Solidaritätsbewegung in Berlin so jeden Samstag auf die Straße seit zwei Jahren fast und wie viel Repression, irgendwie, Menschen sind mit so viel Repression irgendwie konfrontiert. Es gibt so viel Polizeiaufgebot und I don't know, welche Rolle spielt da eigentlich auch Erholung und Schlaf? Also ich finde schon, ich finde es irgendwie interessant, dass wir die Folge Wach genannt haben und es viel mehr um dieses, um den Terror of Wachheit geht irgendwie auch. Mhm. Und vor einem Jahr haben wir in meinem Künstlerkollektiv Parallelgesellschaft haben wir die Ausgabe All You Need Is Schlaf genannt. Und, und da ne, mit einer anderen Konnotation, ich finde es irgendwie interessant, wie das sich ja auch ändert irgendwie nach, I guess, zwei Jahren televised Genozid und
dann vielleicht so der Gegenbegriff, der nicht so das der Terror des Wachseins ist, ist dann vielleicht so das Wachen und das Wachehalten, weil das ist ja auch ein Prinzip wiederum, dass doch, du kannst schlafen, du kannst in diesem Zustand sein, in dem du nichts mitbekommst, in diesem allerverletzlichsten Zustand, weil ich verspreche dir, ich bleibe wach und ich passe auf uns beide auf. Währenddessen, und dann tauschen wir. Und es wird plötzlich was Sorgendes und was, also das Wachen, das Sorgendes und das Schlafen, was Befreites, sobald man halt das nicht mehr alleine tut.
Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich frage mich bloß, wie versetzen wir uns so in andere Leute rein und schlafen dann danach einfach so? Also es ist ja dieses Schuldgefühl, dass du etwas bekommst gerade. Und wenn du jemand hast, der oder die gerade so rausschaut für dich und so Wache hält vor dieser Welt, weil, I don't know, die Person sitzt da mit einem Pfeilbogen oder was auch immer und schaut, dass nichts aus dem Gebüsch auf einen zukommt und uns bedroht. It's like, we just get to have that.
Ja, also ich glaube, es ist the only thing we get to have.
Jacinta Nandi.
Schnarchen. The most common causes of insomnia are nackte NHS, stress, anxiety or depression, noise, a room that's too hot or cold, uncomfortable beds, alcohol, caffeine or nicotine, illegal drugs like cocaine or ecstasy, jet lag, shift work. Ich habe eins, was ich dazu zählen möchte. Wenn du neben jemanden schläfst, der schnarcht und den du nicht geboren hast. Schnarchen. Ich persönlich kann nicht einschlafen, wenn jemand neben mir schnarcht. Es sei denn, ich habe diese Person geboren. Dann beruhigt mich der Rhythmus des Schnarchen und begleitet mich in den Schlaf. Ich atme ein, wenn sie schnarchen, rein und raus, wenn sie raus schnarchen. Wir schnarchen zu laut in meiner Familie. Ich glaube, wenn ich ein echter Mensch wäre, damit meine ich eine Frau in Prenzlauer Berg, die geplant hatte, schwanger zu werden, würde ich etwas dagegen unternehmen, inhalieren zum Beispiel oder OPs vielleicht, vielleicht Hypnotherapie, womöglich eine Schlafklinik. Stattdessen denke ich ständig, ich muss das mal jemanden erwähnen und vergesse es immer. Mein Papa schnarcht so laut, dass wenn er trinkt, meine Stiefmama nicht mit ihm im Zimmer sein kann. Mein Bruder musste mal auf dem Balkon schlafen. Mein ältester Sohn, der jetzt erwachsen ist, weint seine Kindheit so laut, dass die Leute dachten, ich hatte einen Mann im Kinderzimmer. Mein kleiner Sohn schnarcht so laut, dass er dafür berühmt ist bei Kita-Reisungen und Hutübernachtungen. Wenn man wach bleiben mag, soll man neben ihm den Schlafplatz nehmen. Und ich? Ich bin 18 Jahre alt, es ist 1998. Ich gehe bald nach Exeter Uni im Südwesten, um Deutsch und Französisch zu lernen. Ich habe noch 5 Nächte in dem Elternhaus, in meinem alten Kinderzimmer, das ich mit meiner kleinen Schwester teile. Ich bin müde und schlafe ein. Ich bin echt müde und schlafe so problemlos ein. Ich trinke in luxuriösen Schlaf, falle rein in die Entspannung, in das Unbewusste, ins Bewusstlossein. Ich schwimme nach dem Schlaf, ich drifte rein. Plötzlich ein kalter, nasser Kinderhand an meiner Wange. Boxt nicht, streichelt nicht, etwas dazwischen. Kalt und nass und hart und tot. Denkt an Waisenkinder, die aus einem Wrack in Meer steigen. Denkt an Hände aus Seaweed. Denkt an Kathy-Gespenster aus Sturmhöhe. Denkt an der kalte, fast nasse Hand eines toten Kindes. Denkt an, wie diese Hand mich streichelt, halb boxt, als ich einschlafe. Jetzt bin ich hellwach. Daisy, flüstere ich zu meiner kleineren Schwester. Daisy, wach auf. Murmelt sie in ihrem Schlaf. Daisy, flüstere ich. Daisy, hast du gerade mich ins Gesicht so halb geboxt, halb gestreichelt, so wie eine Katze, die Aufmerksamkeit braucht? Und sind deine Hände sehr, sehr kalt und feucht gerade? Ich schlafe doch, murmelt sie. Ich sitze aufrichtig im Bett, Herzpumpt, zu viel Angst und Panik zu haben. Eine neue Art Angst, denn jetzt weiß ich, dass Gespenster echt sind. Ich akzeptiere von einem Moment aufs nächste, dass Gespenster real sind und unser Schlafzimmer haunted und ich gerade ins Gesicht angefasst worden bin von einem toten Kind. Ich weiß auch, wie sie war am Sterben und dann klammerte sie nach mir. Es ist ein bisschen komisch, dass wir in diesem Haus seit 1983 leben und jetzt ist es 1998 und das Gespenst meldet sich erst jetzt. Bisschen komisch schon, aber Gespenster sind nicht logische Wesen. Daisy, flüstere ich. Daisy, du musst aufwachen, wach auf. Zu viel Angst und Panik zu haben. Panik ist immer ein bisschen heiß und alles ist bei mir kalt. Bedauerlicherweise muss ich dir leider sagen, dass unser Schlafzimmer haunted ist, informiere ich sie, klettere in ihr Bett, schlafe da 3 Nächte. Sie ist auch total einverstanden, denn zusammen in einem Bett tun die Gespenster weniger weh, oder? 3 Nächte schlafen wir so wie wir als Kinder manchmal schliefen. Aber als Kinder waren diese Einzelbetten so groß wie Doppelbetten und wir tun, jetzt passen wir kaum rein. Und am 4. Tag nach dem Gespensterereignis, an meinem letzten Tag, bevor ich zur Uni gehe, sagt sie mir Folgendes. Jazz, du hast so laut geschnarcht, ich konnte nicht schlafen und ich war so genervt, dass ich ein Teddybär in deine Richtung warf. Und dann dachte ich, du wärst sauer auf mich und tat so, als ob ich schlafen würde. Der tote, nasse, kalte Hand eines toten Waisenkindes war die Plastikpfote eines Teddybärs. Ich erkenne es sofort und bin so erleichtert, dass Gespenster doch nicht real sind und das Schlafzimmer doch nicht haunted, dass ich gar nicht darüber nachdenke, sauer zu sein. Viele Jahre später, wenn wir erwachsen sind, werde ich manchmal Probleme haben beim Einschlafen. Außer es ist so, dass jemand, den ich geboren habe, neben mir liegt und schnarcht. Und Jahre später, nachdem unsere Mutter stirbt, werde ich kaum schlafen als wütend über Johnny Depp, den meine Schwester unterstützen wird. Ich werde nachts höchstens 3 Stunden Schlaf kriegen, als wütend darüber, dass Depp halt vergewaltigt hat und alle es eigentlich wissen und sie deswegen so sehr hassen. Und ich werde versuchen, die Unterstützung meiner Schwester aus Liebe für unsere tote Mama nicht persönlich zu nehmen. Und immer, wenn ich auf sie wütend bin, an Kindheitserinnerungen nachschauen. Aber im Moment, in diesem Moment, bin ich einfach nur erleichtert.
Es gibt in einem Text, den du uns geschickt hast, so auch das Motiv so des Schlafs und des Wachseins der Mutter, die, glaube ich, Nachtschicht arbeitet und dann zu Hause am Tag schläft und nicht gestört werden darf. Und das fand ich, magst du einfach ein bisschen dazu erzählen?
Ja, das ist aus einem Text, der heißt Tagsüber halte ich still für dich. Also genau, da gibt es diese Mutterfigur, die Nachtschicht arbeitet und sich um Menschen kümmert in der Nacht und tagsüber schläft. Und ja, genau, also dieses Stillsein vielleicht ist ja etwas wie so an einem Schlaf partizipieren müssen, während man wach ist.
So künstlerische Arbeiten ist ja auf eine Art auch unproduktiv so und wahnsinnig irgendwie nicht stringent. Und ich habe das Gefühl, es gibt ja auch häufig dann so eine Erzählung von, und deshalb ist es auch ganz revolutionär, weil es entzieht sich dem Kapitalismus. Und das kommt aber oft von Leuten, die jetzt noch nie in der Fabrik gearbeitet haben und auch nicht ihre Eltern. Und ich verstehe total den Gedanken, aber ich frage mich, ob auch wenn man die Fabrik kennt und auch wenn man die wirklich körperliche Arbeit der eigenen Eltern kennt, ob es eine andere Schuld gibt auch, gegenüber dem Bücher zu lesen und zu sagen, das ist meine ganz harte Arbeit, obwohl da ja was dran ist. Aber
ich glaube ja, aber nicht mehr für mich. Für mich nicht mehr. Ich habe das versucht loszulassen einfach, aber die Antwort ist ja. Ja, ich glaube schon, dass das Zurückkehren überhaupt in die Fabrik ist, kommt aus diesem Schuldgefühl, glaube ich. Aus einer Verbindung haben wollen, verbunden bleiben, verbunden sein, verstehen wollen, relaten können einfach. Und nicht nur relaten können wir haben am Tisch gesessen und zusammen gegessen oder halt irgendwie, saßen im Auto nebeneinander oder so, sondern so hat sich dein Körper angefühlt. Und das über 36 Jahre oder 38 Jahre, knapp 40 Jahre. So hat sich dein Körper angefühlt. Deshalb lagst du auf der Couch jeden Tag nach der Arbeit und hast geschlafen, weil jetzt merke ich ja auch, dass ich das auch mache. Ich bin gar kein Napper, aber als ich in der Fabrik gearbeitet habe, bin ich nach Hause gekommen und habe genappt. Und ich habe mich immer so gefühlt wie mein Vater. Ich war so, oh mein Gott, ich bin wie mein Vater. Ich liege auf der Couch und schlafe. Ich habe immer an meinen Vater gedacht. Und ich musste all das machen, um ihn lebendig zu halten in meinem Alltag hier in Berlin. Ich musste in die Fabrik gehen und arbeiten, sonst denke ich nicht an ihn. Object Impermanence. Ich denke nicht an ihn. Und ich glaube, es ist eine Art, so connected zu bleiben. Und wenn ich das nicht tue, dann gibt es die Schuld. Ich habe das vergessen, obwohl alles, was von mir erwartet wurde, ist, dass ich nicht das tue. Also ich mache das, dass du das nicht tust. Ich mache das, damit du nicht diese Arbeit tust, machst. Und ich habe natürlich genau das Gegenteil gemacht. Ich war so, ja, aber ich will nicht etwas anderes werden. Ich will verstehen, wie sich das Leben für dich anfühlt, jeden Tag. Ich will verstehen, warum du hier liegst und schläfst. Ich will verstehen, warum du nichts sagst. Oder ich will verstehen, warum du auf spezifische Dinge zum Beispiel nicht reagierst oder so reagierst. Ich glaube, es ist eine Schuld. Jetzt habe ich es aber nicht mehr. Ich glaube, wir haben keine Verhältnis mehr dafür, was wir brauchen, glaube ich. Weil, also für mich, ich habe kein Verhältnis mehr dafür, was ich brauche, weil es sind zu viele Schlaufen von Schuldgefühlen, glaube ich, gedreht übers Nichtschlafen, übers Schlafen, übers Wachsein und nicht genug machen, während ich wach bin, über Schlaf wollen, über investieren in Schlaf, über profitieren von Schlaf und dann wieder zurückkommen zu, vielleicht muss ich einfach schlafen und alles ist egal. Aber alles ist egal, 2 Stunden wach für diesen Gedanken. Also, bist du.
Wir müssen, weiß ich nicht, wir können uns auf der Straße nicht auf die Fresse hauen.
Das ist ein Lachen, wir gerade können spät ins Bett kommen.
Vielleicht ist das eine Regel, ich weiß nicht.
Man arbeitet oder weil man. Vielleicht war es zu lange mit seinen Friends.
Ich versuche gerade zumindest so
schöne genug zu schlafen.
Also meine Schwester, ich schlafe gerade immer so.
Sitzen der Kinder, singen an, schnappt. zu früh auf, nicht krass früh, aber so ja, zwei, drei Stunden früher, als es angenehm wäre. Und dann kommt man
ich glaube,
so
es gibt halt so Grenzen da drin. Irgendwie.
Und dann schaffe ich aber wieder einzuschlafen.
Weil
und dann, wenn ich nach so 7 bis 8 Stunden nochmal auf...
Weil wenn man Dinge aushalten will die ganze Zeit,
dann aushalten, ob ich nach voll viel Anstrengung brauche.
Ich habe Anstrengung
voll mal rein. Ich habe so ganz voll. Ich habe das nur
gewusst. Dann... Das Verharren,
man drauf ist, nicht die Regeln macht,
die ganze Zeit
geht man verharren, ich mache die Regeln nicht und sage so, okay, das, was jetzt das passieren soll,
ein grundsätzliches
das Passieren, dass wir vielleicht alle bis zu einem gewissen Grad haben,
vielleicht haben das vielleicht alle,
das frage ich,
so 12 oder so, ich weiß nicht, wie alt ich war, gab es diese Story, dass ein Mann in London in einem schwebenden Glas, Kasten, drin sitzt, irgendwie 2 Wochen lang.
Wenn ich viel geschlafen hätte, dann...
Nalan.
Das war Folge 14. Wach. Mit Lilian Robel, Norvin Tarayel, Natjen, Hugh Huang, Ricarda Messner, Jacinta Nandi und Nalan.
Sound und Komposition Fabian Saul. Mixing und Mastering Lane Hoss.
Produktionsleitung Anuja Fernando. Grafische Gestaltung Salome Dorner. Mein Name ist Hannah Skolzabok.
und mein Name ist Josephine Bergholz. Stoff aus Luft wird gefördert mit Mitteln des Deutschen Literaturfonds und der Fondation Jan Michalski.